Sie hören den Hörgang MedUni Graz, den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Das Bakterium ist nichts, das Milieu ist alles. Dieser Satz von Robert Koch passt ganz gut auf unser heutiges Thema, das Mikrobiom. Ein extremer Lebensraum, sauerstoffarm und dennoch von einer unvorstellbar großen Zahl an Mikroorganismen besiedelt. Nicht nur Bakterien, wie wir heute wissen, sondern auch Archaeen, Urbakterien, die an solche extremen Lebensbedingungen perfekt angepasst sind. Dennoch wurden sie lange übersehen. Mein heutiger Gast erforscht diese urtümlichen Einzeller. Hallo, Christine Meusel-Eichinger.
Hallo.
Sie leiten an der MedUni Graz den Forschungsschwerpunkt Mikrobiom und Sie haben mit Ihrem Team zuletzt spannende Entdeckungen gemacht, die neue Türen öffnen für die Mikrobiomforschung und für die personalisierte Medizin. Frau Meusel-Eichinger, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Mikrobiom und speziell mit Archaeen. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen und als Einstieg, was fasziniert Sie persönlich daran?
Ich war seit dem ersten Moment, wo ich von den Archaeen gehört habe, von den Archaeen fasziniert. Also am ersten Tag meines Biologiestudiums in Regensburg habe ich über diese Mikroorganismen etwas erfahren, und zwar, dass sie eigentlich ursprünglich extremophile sind. Das heißt, vorkommen in vulkanischen Biotopen oder in sehr salzigen Seen. Und ich fand das total faszinierend. Habe dann angefangen, die zu studieren, diese Archaeen, und auch meine Doktorarbeit über kälteliebende Archaeen gemacht und dann über Archaeen auf dem Mars nachgedacht, habe bei der NASA gearbeitet ein Jahr lang. Und da gab es diese besondere Aufgabe, Weltraumfahrzeuge und deren Reinräume auf Mikroben zu untersuchen, damit wir ja keine Mikroben zum Beispiel auf den Mars mitbringen. Wenn man dort nach Leben sucht, sollte man keines mitbringen, sonst sieht man das ja nicht. Wir haben ganz spannende Archaeensignaturen dort gefunden in diesen Reinräumen und da in den Reinräumen, so wie der Name auch schon sagt, alles sehr sauber ist, außer der Mensch, der ja nicht sterilisierbar ist, haben wir uns überlegt, diese Archaeen müssen irgendwie vom Menschen kommen und haben uns dann die Menschen angeschaut, die Hautproben untersucht und festgestellt, aha, also der Mensch trägt auf der Haut also Archaeen. Das war zu dem Zeitpunkt völlig undenkbar, völlig unklar. Wir haben uns dann mit dem Hautmikrobiom, mit dem Hautarchaeom beschäftigt und sind dann immer tiefer in den Menschen vorgedrungen. Jetzt auch mit dem Darm beschäftigen wir uns und da gibt es nämlich auch ganz viele Archaeen.
So habe ich es auch im Biologiestudium gelernt. Archaeen eigentlich gibt man zu heißen Geysiren oder zu anderen ganz extremen Lebensräumen unter Sauerstoffabschluss. Aber eigentlich lag es nahe, ne? Das ist auch das Mikrobiom.
Genau, das Mikrobiom besteht ja sowieso aus Bakterien, Viren, Phagen. Wir haben kleine Eukaryonten da. Wir haben alles Mögliche im Mikrobiom, wieso nicht auch Archaeen. Aber die sind komplett übersehen worden oder nicht so als wichtig empfunden worden, dass in dieser Gruppe auch keine Krankheitserreger bisher gibt. Und das macht es auch noch spannender zu verstehen, was die eigentlich bei uns im Darm zu suchen haben oder auf der Haut.
Es ging nach einer spannenden Reise in eine eher verborgene Welt. Lassen Sie uns gleich auf die neuesten Entdeckungen eingehen. Ihr Team hat eine völlig neue Spezies aus dem menschlichen Darm identifiziert. Ich sage es jetzt so gut ich es kann, Methanobrevibacter intestini. Warum ist dieser Fund so bedeutsam?
Eigentlich gibt es ganz, ganz wenige von diesen Archaeen überhaupt in Kultur. Also das heißt, wir haben wenig Material, mit dem man wirklich im Labor arbeiten kann. Das heißt, einfach die Kultivierung an sich ist schon etwas Besonderes, sodass man wirklich Versuche machen kann, wie wirkt sich dieser Methanobrevibacter auf seine Umgebung aus, was produziert der eigentlich für Metabolite, für Stoffwechselprodukte. Und noch dazu ist es eben eine neue Art. Das ist die zweithäufigste Archaeenart, die wir bei uns im Darm überhaupt tragen. Und dass wir das jetzt in Kultur haben, ist natürlich fantastisch, weil das hat definitiv Relevanz für unseren menschlichen Stoffwechsel, für unsere Gesundheit auch. Und das jetzt herauszufinden, wird uns in den nächsten Jahren durchaus beschäftigen. Also es ist toll, so eine Kultur in der Hand zu haben und zu arbeiten. Und dadurch können wir wirklich Mechanismen aufklären. Wie funktioniert also alles? Es ist keine Korrelation mehr, sondern wir können in den kausalen Zusammenhang gehen.
Welche Rolle spielen Archaeen generell im menschlichen Darm? Was tun die dort?
Es ist total spannend, weil diese Archaeen, diese methanogenen Archaeen, also Methan bildende Archaeen, die machen Methan, wie der Name schon sagt. Das machen sie auch in der Kuh, daher kennen wir sie, machen also diesen Methanausstoß und bei uns machen sie das Gleiche. Und sie nehmen CO2 und Wasserstoff, das bei der Fermentation, also bei der Verstoffwechslung durch Bakterien einfach entsteht und bilden das in Methan um. Das heißt, sie sitzen ganz am Ende der Nährstoffkette, nehmen diese Überbleibsel aus dieser bakteriellen Fermentation und formen das um und nehmen daher eine wirklich wichtige Schlüsselrolle ein, weil dieses Wasserstoff, das da entsteht, die Bakterien sonst hemmen würde. Das heißt, es muss grundsätzlich immer wieder entzogen werden und das machen diese methanogenen Archaeen.
Also Archaeen machen die ihre Verwandten, wenn man das so sagen kann, effizienter.
Sie unterstützen die Bakterien so, dass die das schneller, besser, effizienter machen können. Genau.
Mhm. Nur, weil ich gehe davon aus, dass die wenigsten Menschen wissen, jemals schon gehört haben von Archaeen. Wo im Stammbaum, wo gehören die hin? Ganz nach unten oder?
Naja, unten und oben ist eher schwieriger zu definieren, aber der Stammbaum des Lebens teilt sich nach der jetzigen Meinung in drei große Bereiche auf. Das sind einmal die Bakterien, dann haben wir die Eukaryoten, wo die Pflanzen, Pilze auch im Menschen dazu gehören, also etwas die komplexeren Organismen. Und dann gibt's die Archaeen. Die Archaeen schauen auf den ersten Blick aus wie Bakterien, sind also auch einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen, aber sind in ihrer Struktur ganz anders. Also das ist wirklich, die haben eine andere Biochemie, die haben andere Zellfortsätze, die Zellwand ist anders aufgebaut. Zum Beispiel wirken die meisten Antibiotika gegen diese Archaeen gar nicht, weil sie eben einen komplett anderen Aufbau besitzen.
Gibt es eigentlich, jetzt haben wir ein bisschen geklärt, was Archaeen sind, gibt es pathogene Archaeen oder sind die generell eher positiv zu sehen?
Also es gibt keinen einzigen identifizierten Archaeenvertreter, der pathogen ist. Das ist auch nicht im Pflanzenbereich, nirgends. Also es, offensichtlich sind diese Archaeen grundsätzlich sehr friedensliebend. Und bei uns im Darm ist es ganz spannend, weil etwa die Hälfte der Population hat sehr viel von diesen Archaeen und die atmen auch Methan aus, diese Personen. Das kann man ja gut messen in der Atemgasanalyse. Und diese Menschen sind eher gesund. Das heißt, sie sind leben eher länger und sind auch vom BMI her etwas niedriger und so weiter. Also es scheint, diese Archaeen zu haben, ist ein ganz besonderes und positives Gut.
Also es gibt Zusammenhänge zwischen Archaeen und Gesundheit. Also Archaeen nehmen Einfluss auf unsere Gesundheit.
Zumindest sehen wir die Auswirkungen, wenn viele von diesen Archaeen da sind. Es gibt aber auch noch besondere Situationen, wo diese Archaeen eher auf der schlechteren Seite unterwegs sind, und zwar, wenn sie lokal sehr hoch ansteigen. Man kennt es zum Beispiel von Zahnfleischerkrankungen, Parodontitis. Da ist dieser Zusammenhang schon sehr, sehr oft beobachtet worden, dass wenn Archaeen in diesen Zahnfleischtaschen sehr häufig sind, dass dann die Schwere der Entzündung sehr hoch ist. Und sowas Ähnliches haben wir in letzter Zeit auch festgestellt, zum Beispiel bei Dickdarmkrebserkrankungen. Also auch da können die Archaeen sehr stark erhöht sein. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie die Bakterien unterstützen, die in diesem Entzündungsprozess oder auch in dem kanzerogenen Prozess beteiligt sind. Also auch hier wieder diese Unterstützung durch die Entfernung des Wasserstoffs. Und wir haben in Versuchen zeigen können, dass diese Archaeen zum Beispiel mit Fusobakterien sehr besonders gut in Kultur wachsen und die Fusobakterien, die diesen Krebs zum Beispiel verursachen können, schneller wachsen und mehr Metabolite produzieren.
Ihre Forschung hat ja auch gezeigt, dass die Archaeen nicht nur Methan produzieren, sondern auch bestimmte Stoffwechselprodukte. Welche Bedeutung haben diese Substanzen für uns?
Ja, das ist jetzt noch Bestandteil unserer Forschung. Also sie machen zum Beispiel Succinat und Formiat. Und das sind zum Beispiel zwei Substanzen, die man auch im Bereich des Dickdarmkrebses erhöht finden kann. Also wenn sich das lokal ansammelt, diese Produkte, dann kann das durchaus ein Anzeiger zum Beispiel sein für Dickdarmkrebs. Was das aber systemisch bedeutet, also was und auch welche Konzentrationen wir da eigentlich zu erwarten haben, das müssen wir uns wirklich noch genauer anschauen. Denn die Konzentration macht ja immer das Gift oder das Gefährliche oder auch den Gesundheitsfaktor aus.
Mhm. Neben diesen Prozessen, neben diesen Verstoffwechselungen, rückt auch die Kommunikation der Mikroben untereinander ins Blickfeld immer mehr. Und Sie haben gezeigt, dass Archaeen über über Bläschen, über winzige Bläschen, man nennt das Vesikel, kommunizieren mit ihrer Umgebung. Was genau transportieren diese Vesikel und warum ist das so interessant für uns, für die Medizin?
Es ist grundsätzlich interessant, diese Vesikelforschung, weil über die Vesikel wird ganz viel Signal transportiert. Also Bakterien machen Vesikel, auch eukaryotische Zellen machen Vesikel, einfach um zu kommunizieren. Dass die Archaeen das auch können, haben wir nicht gewusst. Das ist völlig neu, denn was in den alten Büchern steht, ist eigentlich, dass die Archaeen passive Begleiter sind häufig und nicht aktiv kommunizieren oder zumindest wissen wir nicht, wie das geht. Und diese Entdeckung dieser Vesikel ist jetzt an sich schon mal eine Sensation. Und jetzt ist natürlich in diesen Vesikeln auch was drin. Da sind natürlich Proteine dabei, da sind Lipide dabei, aber auch Aminosäuren, die wir gefunden haben. Und wir vermuten, dass diese Aminosäuren durchaus Signalwirkung haben, zum Beispiel auch für das Gehirn. Diese Vesikel können ziemlich weit wandern im Körper. Und deswegen hat das eine Auswirkung auf ganz entfernte Stellen vom Mikrobiom auch.
Mhm. Also diese Vesikel können sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen.
Genau, also bei den Bakterien kennt man das auch. Also zum Beispiel probiotische Bakterien machen durchaus auch solche Vesikel, die dann auch mit positiven Assoziationen belegt sind. Wie genau das alles funktioniert, wie die Mechanismen sind, das ist auch für die meisten Bakterien noch gar nicht. Man kann zum Beispiel diese Vesikel eben im Gehirn nachweisen. Die wandern also sehr, sehr weit und die haben dann wirklich Signalstoffe auch mit dabei. Aber was dann wirklich angeschalten wird und zu welcher Menge, das ist eigentlich noch völlig unbekannt.
Mhm. Wir haben jetzt im Herbst in dieser Podcast-Reihe einen Schwerpunkt Diagnostik. Und wenn wir den Bogen dorthin spannen, wäre die Frage, welche Rolle die Archaeen in der Diagnostik spielen könnten zukünftig.
Wir finden besonders spannend, dass die Archaeen eigentlich grundsätzlich Anzeiger von Gesundheit sind. Also zum Beispiel bei den entzündlichen Darmerkrankungen gehen diese Archaeen weg. Man sieht sie nicht mehr in den Patienten. Das heißt also, wenn die Archaeen vorhanden sind, sind sie ein guter Anzeiger für einen guten Zustand des Mikrobioms. Es ist also funktionabel, es passiert die Nährstoffkette vom Anfang bis zum Ende sozusagen. Es sind alle Bestandteile vorhanden. Wenn die Archaeen da sind, dann ist das Mikrobiom auch komplexer, was immer ein gutes Zeichen ist. Es ist sehr divers und hat viele, viele Funktionen mehr, als wenn die Archaeen nicht da sind. Also grundsätzlich ein Beispiel für die Stabilität des Mikrobioms und eher Gesundheit.
Gibt es eigentlich Ansätze, dass Archaeen oder ihre Vesikel therapeutisch genutzt werden könnten?
Leider noch gar nicht. Also das ist wirklich traurig, dass die Archaeen es nie geschafft haben, irgendeine Anwendung in der Wissenschaft hervorzubringen eigentlich. Wir haben das durchaus im Blick, weil diese Vesikel sind super spannend, einfach weil sie komplett anders zusammengesetzt sind als die bakteriellen Vesikel. Wir wissen auch, dass das Immunsystem auf die Archaeen etwas sanfter reagiert als auf Bakterien grundsätzlich. Das kann man sich zunutze machen, indem man zum Beispiel in diese Vesikel etwas hineinpackt, was man transportieren möchte. Also Impfstoffe wurden schon angedacht oder irgendwelche anderen Signalstoffe, die man ganz gezielt dann an Ort und Stelle ausbringen kann.
Also als Träger für?
Als Träger zum Beispiel, ja.
Gut, dann werfen wir zum Abschluss noch einen Blick in Ihre Zukunft. Sie haben kürzlich einen sogenannten ERC, Advanced Grant, für Ihr Projekt ARCHMED erhalten, in dem es um Arten geht, wie das genannte Methanobrevibacter. Welche Vision verfolgen Sie mit diesem Projekt und was wünschen Sie sich für die Zukunft der Mikrobiomforschung?
Also die Vision ist, dass wir es schaffen, über diese Archaeen ganze Mikrobiome zu manipulieren. Wir postulieren, dass die Archaeen eine ganz zentrale Stellung einnehmen im Mikrobiom. Und wenn wir verstehen, wie diese Archaeen kommunizieren, miteinander sprechen, die Bakterien steuern oder auch uns als Mensch steuern, dass wir komplette Mikrobiome damit verändern können, wenn wir diese ganz chemischen, biologischen Prozesse ganz klein verstehen. Und für die Mikrobiomforschung, die Mikrobiomforschung ist natürlich ein ganz junges Gebiet noch. Wir sind ja erst seit 10, 15 Jahren wirklich so in der Mikrobiomforschung dabei. Auch weil es damals erst die ersten Instrumente, also diese Sequencer, zur Verfügung gegeben hat, die uns erlaubt haben, Mikrobiomforschung zu machen. Daher ist Mikrobiomforschung noch ein bisschen weit von der Anwendung entfernt. Die Hoffnungen sind groß. Patienten und Patientinnen wünschen sich mikrobiombasierte Anwendungen. Und der große Schritt ist jetzt, dass wir diesen Schritt auch schaffen, in die Anwendung hinein, personalisiert Mikrobiome zu ändern und uns alle durch das Mikrobiom ein bisschen gesünder zu machen.
Frau Meusel-Eichinger, ich habe gelesen, dass Sie die Oberflächen der ISS-Station, also auch die Metalloberflächen oder alles, was dort drinnen in diesem hermetisch abgeschotteten Kapsel vorkommt, untersucht haben. Wie schaut das aus, die Bakterienzusammensetzung im Weltraum?
Das ist wirklich ganz spannend. Wir haben, das Ziel war ja eigentlich zu schauen, ob die ISS ein bedrohlicher Lebensbereich ist für die Astronauten, also ob sich zum Beispiel auf Oberflächen Pathogene ansammeln oder ob es irgendwo gefährliche Pilze gibt an manchen Ecken. Das ist ja früher schon mal berichtet worden. Und wir haben durch den Astronauten, der mit uns zusammengearbeitet hat, natürlich Proben gewonnen von der ISS und haben die dann uns genauer angeschaut. Und was spannend war, ist, dass das Weltraum-ISS-Mikrobiom eine Mischung ist aus unserem Badezimmer-Mikrobiom. Also wir sehen zum Beispiel eher so Anzeiger für feuchtere Umgebungen und das ist die ISS durchaus. Und wir sehen natürlich extrem viele Signaturen von der Haut. Also die Astronauten verteilen ihre Mikroorganismen überall hin und das kann man natürlich auf allen Oberflächen auch gut finden und nachweisen. Das heißt, wir haben nichts Gefährliches entdecken können, auch wenn andere Studien vielleicht besonders versuchen, diesen pathogenen Faktor herauszuarbeiten. Also für uns hat das ausgesehen wie ein Badezimmer hier auf der Erde.
Und das gilt aber nicht unbedingt dann für eine längere Reise im Weltraum.
Ja, da kann es ganz anders sich verhalten, weil die Astronauten und Astronautinnen, die wären ja zum Beispiel auf dem Weg zum Mars und zurück locker mal einige Jahre unterwegs. Und da gibt es natürlich vieles, was man beachten muss. Zum Beispiel, bleibt mein Darm gesund in der Zeit? Also wir kennen ja selbst, dass so eine Durchfallerkrankung ja durchaus mal passieren kann. Und werden die Astronauten und Astronautinnen dann auch wieder einfach gesund? Funktioniert das alles so wie bei uns auf der Erde, ist die Frage. Und da überlegt man natürlich auch, soll man die Astronauten, Astronautinnen mit Probiotika ausstatten zum Beispiel. Aber da gibt es natürlich keine Vergleichsversuche bisher. Und die andere Seite ist natürlich, was passiert innerhalb der Kapsel, innerhalb des Raumschiffes? Wie stabil ist das Mikrobiom? Eben gibt es irgendwo Pilze, die sich plötzlich ansammeln? Und da gibt es kaum Erfahrungswerte, nur von der ISS. Und die ISS ist ja für einen kurzfristigen Aufenthalt nur ausgelegt von Astronauten und Astronautinnen.
Der Traum wäre es, Proben vom Mars, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Proben vom Mars zu analysieren, aber das hat sich noch nicht verwirklicht nach Archäen.
Ja, das wäre wirklich ein großer Traum. Also man vermutet ja so ein bisschen, dass es noch Leben auf dem Mars geben könnte und das kommt daher, weil man in der Atmosphäre vom Mars auch Methan gemessen hat und Methan kann ein Hinweis sein auf methanogene Archäen. Und unser Traum wäre natürlich, Proben vom Mars zurückzubekommen. Es waren in den letzten Jahren viele Rover unterwegs, die auch schon Proben gesammelt haben und deponiert haben an bestimmten Orten. Und in der sogenannten Mars Sample Return Mission sollten diese Proben eingesammelt werden und zurückgebracht werden. Ob das passiert, steht noch in den Sternen. Haha. Wir hoffen sehr, dass irgendwann die Proben zurückkommen und vielleicht wir noch Archäen suchen dürfen.
Ja, vielen Dank, dass Sie da waren bei uns.
Sehr gerne. Dankeschön.
Das war der Hörgang MedUni Graz. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.